Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Ich hatte da neulich so ein Gefühl in der Vorbereitung zu dieser heutigen Sendung. Und dann wollte ich diesem Gefühl mal kurz nachgehen und habe eine Kollegin hier in der Redaktion gebeten, mal oben in meinen Kragen zu gucken. Oben in meinen Pullover, da auf diesen Zettel, der hinten im Pulli klebt. Und da stand tatsächlich, wie vermutet, drauf: Made in Cambodia. Um dieses Cambodia soll es heute gehen. Kambodscha. 2019 ein Land, in dem ein großer Teil unserer Klamotten produziert wird. Eine riesen Textilindustrie unter zum Teil furchtbaren Bedingungen. Und dass auf der anderen Seite immer beliebter wird, dieses Kambodscha als Urlaubsland für so einen gepflegten Rucksacktrip zum Beispiel mit gutem Essen. Aber was wissen wir eigentlich sonst noch über Kambodscha, über dieses Land? Na, vielleicht wissen wir noch, dass Kambodscha mal von den Roten Khmer regiert wurde und dass das Land vor genau 40 Jahren von eben diesen Roten Khmer befreit wurde. Aber das reicht uns noch nicht.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Und wir fangen heute an, Matthias, sei gegrüßt, noch einige tausende Jahre vor den Roten Khmer. Denn Kambodscha ist natürlich schon viel, viel länger auf der Landkarte zwischen Thailand und Vietnam gelegen. Wann beginnt denn die Geschichte Kambodschas?
Naja, irgendwann vor etwas mehr als 6000 Jahren, da können wir jetzt natürlich so im Detail nicht drauf eingehen, rund 100 Jahre vor Christus, ein gewaltiger Sprung, existierte das Funanreich, das aber bald in Abhängigkeit zu China geriet. Es folgten mehrere kleine Fürstentümer, deren Geschichte hier auch nicht erzählt werden kann. Im 9. Jahrhundert, das geht heute alles relativ schnell, entstand das Khmerreich, aber auch das geriet immer wieder in Konflikte mit den Nachbarn, nämlich Vietnam und Thailand. Diese Streitigkeit führten in den kommenden Jahrhunderten dazu, dass Kambodscha zu einem Vasallenstaat Thailands wurde, aber auch Vietnam streckte immer wieder die Finger nach Kambodscha aus. Und damit ist das Grundproblem des Landes angedeutet, denn es gelang den jeweiligen kambodschanischen Führungen eben nicht, die Unabhängigkeit ihres Landes auf Dauer zumindest zu bewahren.
Also es hatten immer irgendwelche anderen Staaten ihre Finger auf Kambodscha und man muss sagen, im 19. Jahrhundert, in der Zeit des Kolonialismus, wurde das definitiv nicht besser.
Keineswegs wurde es besser, eher schlimmer. Denn nun begannen die Franzosen, die in Indochina eine bedeutende Kolonialmacht waren, die Verhältnisse in Kambodscha nach ihren Vorstellungen zu verändern. Als Gegenleistung für Militärhilfe verlangte die französische Regierung zum Beispiel Schürfrechte, da in Kambodscha große Mengen Gold vermutet wurden. 1887 wurde Kambodscha Teil des neu gegründeten Indochinas, das dem französischen Kolonialreich angegliedert war. Im Gegensatz zu Vietnam aber spielte Kambodscha in den geostrategischen Überlegungen Frankreichs keine so besonders große Rolle, was dazu führte, dass die Grenzen dieses Landes öfters mal verändert wurden. Mhm. Ohne Rücksichtnahme auf ethnische oder sprachliche Grenzen. Und seitdem leben Chinesen, Vietnamesen, Laoten oder Thais in Kambodscha. Und all die haben eben auch noch unterschiedliche Religionen.
Eieiei. Komplizierte Vergangenheit. Und es klingt auch, als hätte Kambodscha schon immer ein schwieriges Verhältnis zu seinen Nachbarn gehabt und so einem, was drumherum geschieht in Südostasien.
So ist es und es wurde auch noch schlimmer, denn während des Zweiten Weltkriegs, da erlaubte das französische Vichy-Regime. Vichy war im Süden Frankreichs angesiedelt, war nicht von Deutschland besetzt und hatte eine gewisse Autonomie, aber stand natürlich unter Druck der deutschen Besatzer. Und dieses Vichy-Regime erlaubte Japan, Truppen in Indochina zu stationieren. Und davon war natürlich auch Kambodscha betroffen. Gleichzeitig wurde Norodom Sihanouk auf den Thron des Königs von Kambodscha gesetzt. Sihanouk war in Paris zur Schule gegangen und dort auch erzogen worden, sodass die Franzosen hofften, mit ihm einen willfährigen Erfüllungsgehilfen auf den Thron in Kambodscha gesetzt zu haben. Diese Hoffnung ging aber nur zu einem Teil in Erfüllung, denn Sihanouk rief 1945 zunächst einmal die Unabhängigkeit aus, war aber dann doch bereit zu einer Aussöhnung mit Frankreich.
Aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt hier heute bei uns in der Sendung. Irgendwann wurde Kambodscha ja eben doch unabhängig. Das ebnete den Weg dann später für die Roten Khmer. Wann war denn diese Unabhängigkeit?
Ja, das war ein schwieriger Weg, weil ja davon abhängig war dieser Weg, wie Frankreich mit dem ehemaligen Kolonialgebiet, und das hieß dann französisch, Indochina umging. Der erste Schritt kam im November 1949, als Kambodscha eine formelle Unabhängigkeit innerhalb der Französischen Union bekam. Das sollte so etwas werden wie das britische Commonwealth, wurde es aber nicht. Das Vorhaben scheiterte. 1954 fand dann eine sehr wichtige Indochina-Konferenz in Genf statt. Dabei ging es um die Beendigung von zwei Kriegen, nämlich dem Ersten Indochina-Krieg und dem Koreakrieg. Die Viet Minh, also die Kämpfer um den legendären Ho Chi Minh, zogen sich in den Norden Vietnams zurück. Der Süden stand fortan unter westlichem Schutz und vor allem auch politischem Einfluss. Und Frankreich musste sich als Kolonialmacht aus Indochina zurückziehen, wodurch neben Laos auch Kambodscha die staatliche Unabhängigkeit erhielt. Bis 1970 war Kambodscha ein Königreich, das aber immer wieder unter den Kriegen in Indochina zu leiden hatte. König Sihanouk versuchte das Land buddhistisch-sozialistisch umzugestalten und es sollte unabhängig sein nach dem Schweizer Vorbild. Aber das konnte innere Unruhen eben nicht verhindern.
So ist es und in Kambodscha bricht ein Bürgerkrieg aus, an dessen Ende die Gewinner die Roten Khmer sein sollten. Wer genau sind diese Roten Khmer und wie haben die Kambodscha später regiert? Darum geht es heute hier bei uns in Eine Stunde History. ...1953 wird Kambodscha unabhängig, nachdem es fast 100 Jahre unter französischer Fuchtel stand. Das ist jetzt die erste Kennziffer, soweit sind wir heute schon gekommen hier in Eine Stunde History. Die zweite Kennziffer lautet 1979, vor genau 40 Jahren. Da rücken Truppen aus dem Nachbarland Vietnam ein und befreien Kambodscha von den Roten Khmer. Was in den Jahren dazwischen in Kambodscha passiert ist, während die Welt weggeschaut hat, das erzählt uns jetzt Christin Mockenhaupt.
Seit fast 4 Jahren herrschen in Kambodscha die Roten Khmer. Ein kommunistisches Regime, das das Land zu einem reinen Bauernstaat umbauen will. Ihr Führer ist Bruder Nummer 1, Pol Pot. Noch länger herrscht Krieg zwischen Kambodscha und seinem Nachbarland Vietnam. Seit gut 2 Wochen sind die Vietnamesen jetzt auf dem Vormarsch. Am 7. Januar 1979 erreichen sie die Hauptstadt Phnom Penh. Sie stürzen das Regime der Roten Khmer und gründen eine Übergangsregierung. 4 Jahre lang war Kambodscha von der Welt abgeschnitten. Es gab keine diplomatischen Beziehungen, keine Nachrichten. Viele Menschen in westlichen Ländern wussten nicht, was während der 70er in dem südostasiatischen Land passiert ist. Was die Welt aber dann entdeckte, war furchtbar.
Von den über 7 Millionen Einwohnern, die Kambodscha 1975, also vor der Zeit von Pol Pot, hatte, leben nach pessimistischen Schätzungen nur noch knapp die Hälfte.
Das gesamte schöne Tropenland wurde in ein einziges großes Konzentrationslager umfunktioniert.
Unter den Roten Khmer ist fast meine ganze Familie umgekommen. Meine Tochter wurde nur 8 Jahre alt, mein Vater gerade 50. Sie haben jeden Tag Hunderte umgebracht. Auch meinen Mann haben sie getötet. Ich bin die Einzige, die zurückgekehrt ist.
Wer eine Brille trägt, wird als Intellektueller verdächtigt und standrechtlich erschossen. Wer eine Küchenmaschine besitzt, wird als Konterrevolutionär gelyncht. Wer gar einen Traktor fährt, wird mit Feldhacken und Sicheln zerstückelt.
Das ganze Land sollte nur noch aus Bauern bestehen und alle sollten gleich sein. Die einzige Art der Bildung, die zählte, war das Wissen rund um den Ackerbau.
Der Spaten ist dein Stift, das Reisfeld dein Papier.
Dem Genozid an den Intellektuellen fielen natürlich auch die Ärzte Kambodschas zum Opfer. Nur 40 der über 500 Ärzte im Land überlebten. Unter den Roten Khmer starben deshalb auch viele Menschen an Krankheiten, die man eigentlich hätte heilen können, doch es war niemand mehr da, der wusste wie.
Die Städte werden entvölkert und die Städter zur Zwangsarbeit auf den Reisfeldern und im Tropenwald getrieben. Zu 16 Stunden Arbeit für eine Schale Reis am Tag.
Das ganze Volk durfte nur eines, vom kleinen Kind bis zum Greis. Arbeiten bis in die tiefe Nacht. Arbeiten bei geringster Ernährung.
Eine Schale Reis wurde in einem großen Topf gekocht. Und das musste für 10 oder 20 Leute reichen. Die Suppe bestand eigentlich nur aus Wasser. Da gab es kaum Reis. Und wir waren alle sehr hungrig.
Hunger war für die Kambodschaner zwischen 1975 und 1979 ein ständiger Begleiter. Auch dann, wenn die Ernte gut ausfiel. Die Roten Khmer tauschten Nahrungsmittel gegen Waffen ein für den Krieg gegen Vietnam. Dass die eigene Bevölkerung Hunger litt, war ihnen egal. Viele starben am Hunger, vor allem kleine Kinder. Viele Frauen wurden durch die Mangelernährung unfruchtbar. Wer dabei erwischt wurde, dass er Essen von der Gemeinschaft stahl und sei es auch nur eine einzige Kartoffel, den erwarteten drakonische Strafen.
Wer nicht davon zu überzeugen ist, dass der neue Mensch per Erziehung geschaffen werden kann, endet im Foltergefängnis von Tuol Sleng.
Tuol Sleng, Endstation Folter. Überlebt hat die Zeit an diesem Ort der Grausamkeiten kaum jemand.
Stacheldraht, Ketten, Folterpritschen und immer wieder die angsterfüllten Gesichter auf den Schwarz-Weiß-Fotos, mit denen die maoistischen Mörder ihren Genozid penibel dokumentierten.
Die Insassen von Tuol Sleng werden gefoltert, damit sie andere vermeintliche Feinde des Regimes denunzieren. Eine der Regeln lautet: Wer bei der Folter vor Schmerzen schreit, bekommt zusätzliche Schläge. Wer nicht schon in Tuol Sleng stirbt, für den gibt es in der Regel nur noch einen Weg, den zu den Killing Fields. Massengräbern der Roten Khmer, die wenige Tage nach der Übernahme der Vietnamesen entdeckt werden.
So ein Massengrab war etwa 2 bis 3 Meter tief und bis zu 60 Leichen wurden darin begraben. Die Gefangenen mussten sich neben dem Massengrab hinknien, dann bekamen sie mit einem Bambusstock von hinten einen Schlag auf den Kopf und sie fielen vornüber in das Grab. Aber manche waren noch nicht tot. Die wurden dann einfach mit den anderen bei lebendigem Leib begraben.
Was geschah in Kambodscha in den Jahren der Roten Khmer? Christin Mockenhaupt hat es uns erzählt. Bleibt die Frage offen, wie diese Roten Khmer eigentlich jemals an die Macht kommen konnten, um alle ihre Grausamkeiten zu verüben? Das klären wir gleich hier in eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn man von den Roten Khmer hört, wie hier gerade bei uns in eine Stunde History, hat man eigentlich doch nur eine Frage. Warum? Und klar, man kann das ganze große, weltumspannende Warum fragen, aber ich frage mich vor allem, warum diese Gewalt, warum dieses Schlachten, die Foltern, die Brutalität, die toten Kinder und die verhungerten Mütter. Vielleicht kann es uns Andreas Margara erklären. Er ist Journalist, Zeithistoriker und Buchautor, der sich mit Südostasien beschäftigt hat. Hallo, Herr Margara.
Ja, hallo.
Ja, also warum? Warum diese irre Gewalt?
Die Roten Khmer haben sich ähnlich, wie man das aus dieser Orwellschen Dystopie kennt, 1984, haben sie konspirativ agiert und haben einfach versucht, mit totalitären Methoden einen ganz neuen Menschentypus zu schaffen. Und die Idee war, dass man die Vergangenheit einfach systematisch ausradiert. Also die Zeiger der Uhren sollten zurück auf Null gestellt werden. Und dazu haben sie einfach einen sehr perfiden Vernichtungsfeldzug angestellt, der sich gegen alle Repräsentanten der Bourgeoisie und der städtischen Intelligenz gewendet hat. Also quasi Maos Kulturrevolution nach noch härterer Gangart. Mhm. Ironischerweise gab es dafür sogar teilweise Sympathiebekundungen, unter anderem der westdeutschen Linken. Und zu diesen Maßnahmen dieser Radikalen, um die Strukturen der Vergangenheit aufzubrechen, gehörten unter anderem, dass die Bewohner der Städte umgesiedelt wurden und die Bevölkerung in Kollektiven zur landwirtschaftlichen Arbeit auf die Reisfelder eingeteilt wurde. Familien wurden auseinandergerissen, Währung und alle Märkte wurden abgeschafft. Es gab öffentliche Bücherverbrennungen, um Zeugnisse der Vergangenheit zu löschen. Krankenhäuser, Kinos, Bibliotheken und Schulen wurden geschlossen. Und die ganze Bevölkerung bekam eine schwarze Einheitskleidung verordnet. Und das ging so weit, dass die Verfolgung von Dissidenten, es hat schon gereicht, dass man als Brillenträger unter Generalverdacht stand. Und
unter Generalverdacht irgendwie intellektuell zu sein, oder?
Genau, sich gegen das System aufzulehnen und eben vielleicht systemkritisch zu sein. Mhm. Und deswegen gehörten Folterungen und die systematische Tötung dieser angeblichen Systemgegner fortan zur Tagesordnung.
Gehen wir doch vielleicht nochmal einen Schritt zurück, Herr Margara. Wer waren eigentlich diese Roten Khmer?
Die Roten Khmer waren eine nationalistisch-kommunistische Guerillabewegung, die in den frühen 70er Jahren vom kambodschanischen Dschungel aus seine Machtübernahme im Land vorbereitet hat. Und durch die französische Kolonialgeschichte Kambodschas werden sie häufig auch als Khmer Rouge bezeichnet. Khmer meint einmal die größte Volksgruppe Kambodschas, die aktuell 97% der Bevölkerung ausmacht, und Rot steht für die kommunistische Gesinnung der Truppen. Anführer der Roten Khmer-Guerilla war Salo Tsar, der später unter seinem Kampfnamen Pol Pot als grausamer Diktator berüchtigt wurde.
Und wie genau gelang Ihnen dann, 75 war es ja dann soweit, 1975, wie gelang Ihnen die Machtübernahme?
Das Ziel der Roten Khmer war, das von den USA gestürzten Militärregimes von Marshal Lonol zu stürzen. Und der hatte sich 1970 an die Macht geputscht und tatkräftige Unterstützung hatte dabei von der CIA bekommen. Und ursprünglich ging es den Roten Khmer eigentlich darum, eine nationale Selbstbestimmung für Kambodscha zu erreichen und diese fremden Einflussnahmen einfach zu beenden. Also sie hatten eine sehr antiimperialistische Ausrichtung und Im Zuge ihrer Machtergreifung haben sich die Roten Khmer dann interessanterweise haben sie alle in Frankreich studiert, gegen die Monarchie gestellt und dann immer mehr auch als Vertreter einer äußerst radikalen Form des Kommunismus präsentiert.
Ihr Buch, Herr Magara, von dem ich am Anfang gesprochen habe, das heißt Der amerikanische Krieg, Erinnerungskultur in Vietnam, nicht in Kambodscha. Dieser berühmt-berüchtigte Vietnamkrieg fand aber parallel ja zum Bürgerkrieg in Kambodscha statt, aus dem die Roten Khmer, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, dann siegreich hervorgegangen sind. Was haben beide Länder und auch beide Kriege, Vietnam und Kambodscha, miteinander zu tun?
Ja, der Vietnamkrieg und die Machtergreifung durch die Roten Khmer in Kambodscha, die stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang. Während des Krieges zwischen den USA und Vietnam, also 65 bis 73, wurde Kambodscha ungewollt zu einem Nebenkriegsschauplatz, zu einem sogenannten Schattenkrieg. Und Auslöser dazu war, dass sich militärische Stellungen der Nordvietnamesen im Grenzgebiet zu Kambodscha befanden und dass diese Nachschublinie der Ho Chi Minh-Pfad ein wichtiger Teil einfach durch diesen Grenzbereich geführt hat und viele Vietcong-Guerilla auch aktiv waren in dieser Gegend. Und die USA haben dann irgendwann unter Nixon, genauer gesagt ab März 1969 wurde das genehmigt, begannen geheime Bombardements dieser Grenzregionen und man hat dadurch eigentlich die Integrität Kambodschas verletzt, insbesondere von dem Prinz Sihanouk, der war um eine sehr große Neutralität bemüht und wurden dann diese Grenzstreifen bombardiert und dadurch gab es sehr viele Verluste für die kambodschanische Bevölkerung und es hat auch die ganzen Leute in die Arme der Roten Khmer dann getrieben und einfach dann für große Unterstützung gesorgt, weil man sich dann auch stärker gegen die USA wenden wollte und eben ein ganz starkes Eigeninteresse entwickelt hat. Also steht es wirklich in einer sehr engen Verbindung auch zu den Kriegsgeschehnissen, die in Nachbarland Vietnam stattgefunden haben.
Journalist und Zeithistoriker Andreas Magara war das eben über die Geschichte Kambodschas und die Geschichte der Roten Khmer. Ich danke Ihnen, Herr Magara.
Sehr gerne.
Man muss davon ausgehen, dass das Ende der Roten Khmer für Kambodscha, dass das so eine Art Befreiung war. Denn immerhin hatten Pol Pot und sein Regime Schätzungen zufolge die Hälfte der Bevölkerung ausgelöscht. Aber Matthias, man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass das Land eigentlich vom Regen in die Traufe kam.
Ja, so muss man das wohl tatsächlich sagen. Denn einerseits haben die Roten Khmer ein total verwüstetes Land hinterlassen. Misswirtschaft und eine jahrelange Ausplünderung der landwirtschaftlichen Betriebe haben wirklich tiefe Spuren in Kambodscha hinterlassen. Und dann kam zum Überfluss noch dazu, merkten die Menschen, dass sie nach der Befreiung in einen geradezu absurden Stellvertreterkrieg im Rahmen des sogenannten Kalten Krieges gezogen wurden. Mhm. Die UdSSR versorgte Vietnam mit schweren Waffen. China intervenierte gegen Vietnam, indem es die Landesgrenzen überschritt, um eine Drohgebärde zu inszenieren. Und die USA versorgten die aus Kambodscha vertriebenen Roten Khmer mit Waffen, um sie gegen die von Vietnam eingesetzte Regierung in Stellung zu bringen. Also sehr, sehr kompliziert und die Menschen haben darunter gelitten. Und das alles ging sogar so weit, dass auf Betreiben der Vereinigten Staaten ein Wirtschaftsembargo gegen Kambodscha verhängt und die geflohenen Roten Khmer-Kämpfer als antikommunistische Widerstandsgruppe und legitime Regierung Kambodschas bezeichnet wurden.
Das muss man sich mal vorstellen. Die USA unterstützen die Roten Khmer, die zwischen 75 und 79 die Hälfte der Bevölkerung ausgelöscht haben sollen. Eine Stunde History hier übrigens in Deutschlandfunk Nova. Matthias, hat sich denn die Wahrnehmung, vielleicht auch gerade die Wahrnehmung der Amerikaner, was so Kambodscha angeht, irgendwann mal geändert?
Ja, hat sich. Und zwar sorgte weltweit der Film The Killing Fields für Aufmerksamkeit und Empörung. Diese Killing Fields waren Orte, an denen die Roten Khmer Massenmorde verübt haben. Etwas mehr als 100.000 Leichen wurden an insgesamt 300 Städten dieser Verbrechen gefunden. Der Hollywood-Film wurde Kassenschlager und Anklage wegen eines Genozids zugleich. Aber bei der UNO oder auch in den USA änderte das nichts an der positiven Einschätzung der Roten Khmer, die immer noch als legitimer Teil einer Exilregierung anerkannt wurden. Die USA verhinderten auch einen internationalen Gerichtshof, der sich mit den Vorgängen in Kambodscha beschäftigen sollte. All das wurde erst anders, als in Michail Gorbatschow ein frischer Wind in den Kreml Einzug hielt und er wollte das Verhältnis zu den USA und China normalisieren und im Zuge dieser Gespräche kam es dann zum Abzug der chinesischen Truppen aus Kambodscha.
Kambodscha und die Roten Khmer, heute unser Thema hier in eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
1979 hatte es dann ein Ende mit den Roten Khmer. Vietnam befreit die Hauptstadt Kambodschas, Phnom Penh, und setzt eine Regierung ein, die das Land im eigenen Sinne, kann man sagen, wieder aufbauen soll. Reden wir jetzt hier in eine Stunde History darüber mit Bernd Stöver, wie das gelungen ist, ob das Ganze funktioniert hat. Er ist Historiker an der Uni Potsdam, Professor für Neuere Geschichte am Lehrstuhl für Globalgeschichte. Grüße Sie, Herr Stöver.
Hallo.
Waren die Jahre der Qual für die Leute und für die Menschen in Kambodscha damit dann endlich vorbei?
Naja, also jedenfalls war das Regime der Roten Khmer am Ende. Danach begann ja eine Zeit, die den Bürgerkrieg noch nicht beendet hatte. Also der Bürgerkrieg fing jetzt erstmal wieder an zwischen den Roten Khmer und der vietnamesischen Besatzungsherrschaft, wenn man so will. Und der Kalte Krieg hat dafür gesorgt, dass von verschiedener Seite dann die jeweilige Seite unterstützt wurde. Das geht dann bis in die 90er Jahre weiter und fängt dann nach einem Friedensgespräch beziehungsweise nach einem Friedensvertrag, den die Roten Khmer nicht mitmachen, weil sie ihre Waffen nicht abgeben wollen, wieder an. Und dann gibt es noch einen Bürgerkrieg, der ungefähr bis 1999 läuft. Und dann ist tatsächlich erstmal Schluss mit Bürgerkrieg. Und dann fängt das Land im Grunde genommen an, erstmal wieder zur Normalität zurückzukommen. Und wenn man sich das insgesamt anguckt, läuft das ja im Grunde genommen seit dem Zweiten Weltkrieg. Dann besonders hart seit den 50er Jahren beziehungsweise seit den 60er Jahren. Also sind die seit Jahrzehnten im Grunde genommen in einer außergewöhnlichen Situation gewesen.
Aber nach 79 heißt das, kämpfen die Roten Khmer noch zwei Jahrzehnte oder fast zwei Jahrzehnte weiter als Untergrundguerilla oder sowas in der Richtung?
Das ist richtig, ja. Sie kämpfen gegen die Vietnamesen, die ja eine Regierung einsetzen unter Hun Sen und Heng Samrin, die von den Vietnamesen gestützt werden. Da gibt es auch vietnamesische Truppen im Land und Militärberater und so weiter. Und die Roten Khmer ziehen sich dann in die Wälder zurück und kämpfen von dort aus gegen diese vietnamesische Zentralregierung oder vietnamesisch gestützte Zentralregierung. Und der Kalte Krieg sorgt eben tatsächlich dafür, dass die Roten Khmer jetzt von Seiten unterstützt werden, die man sich gar nicht vorstellen kann vorher, unter anderem von den Amerikanern, die dann Waffen liefern.
Was geschah denn mit den Roten Khmer, die ja dann weitergekämpft haben, die zwischen 79 und 99 festgesetzt wurden? Gab es in Kambodscha Prozesse gegen Rote Khmer oder was geschah da eigentlich?
Ja, es gab Prozesse, aber ja viel später. Also es wird so ein Schauprozess geführt der Vietnamesen 1979, da ist aber keiner da. Pol Pot ist in den Wäldern. Und das ist also kein Prozess, der öffentlich stattfindet. Die Vietnamesen wollen, dass die führenden Mitglieder der jetzigen Führung von Kambodscha, nämlich Heng Samrin und Hun Sen, nicht zur Verantwortung gezogen werden. Sie sind ja Rote Khmer, alte Rote Khmer, die 1978 nach Vietnam geflüchtet sind und sie sollen davon nicht behelligt werden. Man macht 1996 ein Amnestieangebot an die Roten Khmer, die noch in den Wäldern leben. Das wird von der kambodschanischen Bevölkerung allerdings abgelehnt, weil sie wollen, dass sie verfolgt werden, dass sie also abgeurteilt werden. Das Land ist ja von Tätern und Opfern sozusagen parallel besiedelt, wenn man so will. Die leben Tür an Tür. Und diese Prozesse, von denen Sie gesprochen haben, das beginnt dann tatsächlich erst ab 1999. Und dann sorgt die internationale Gemeinschaft dafür, dass tatsächlich ein Prozess beginnt. Die kambodschanische Regierung ist da nicht besonders begeistert, weil sie glaubt, dass sie damit selber sozusagen in die Schusslinie kommt. Und deswegen läuft das sehr, sehr schwer an. 2006 wird das dann eingerichtet und ab 2010 folgen dann die Prozesse. Und diese enden 2012 ungefähr mit ein paar Verfahren, die abgeschlossen worden sind.
Wenn man das jetzt mal so alles zusammennimmt, Herr Stöver, das ist ja immer eine Frage, wie ein Land mit einer Diktatur, wenn sie mal gestürzt ist, umgeht. Und dann gerade jetzt wie in Kambodscha mit so einer brutalen und blutigen. Wir Deutschen, wir können da ein Lied von singen, aber auch andere Staaten wie Russland oder China müssen sich diese Frage stellen. Wie hat Kambodscha dieses Vermächtnis, wenn man das so nennen möchte, in den letzten Jahrzehnten gehandelt? Wie würden Sie das beurteilen?
Also sie haben versucht, ihr Leben weiterzuleben, so würde ich das interpretieren. Also Tür an Tür, Opfer und Täter ist in Kambodscha völlig normal gewesen. Also in den gleichen Dörfern leben bekannte Täter und eben die Opfer. Und man weiß, dass eben Mörder tatsächlich da ein paar Häuser weiter oder direkt nebenan leben. Da sind ja auch Interviews geführt worden und so weiter. In Pailin, das ist ein besonderer Ort an der Westseite von Kambodscha, an der Westgrenze, da lebt ein großer Teil von diesen Leuten. Und das ist auch im Grunde genommen über Jahrzehnte so gelaufen. Es hat dann erst nach 1999 angefangen, dass man versucht hat, das intensiver sozusagen zu untersuchen. Und kambodschanische Filmemacher, die sind dann tatsächlich erst viel später gekommen. Also es gibt berühmte Filme, die erst in den 2000er Jahren gedreht worden sind, Dokumentarfilme, also unter anderem dieser Interviewfilm mit Nguyen Chea, Enemies of the People. Das ist in Peilin gedreht worden, da hat man dann ihn interviewt, allerdings sozusagen verdeckt. Und er sagt dann eben, dass das alles sehr in Ordnung gewesen sei. Und das ist sozusagen auch das fehlende Unrechtsbewusstsein der übrig gebliebenen Roten Khmer. Sie hätten sozusagen alles richtig gemacht.
Bernd Stöver, Historiker an der Uni Potsdam, war das eben hier in einer Stunde History. Herr Stöver, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wir haben es gerade schon mal angeschnitten. Die Frage, wie dieses Land Kambodscha heute wirtschaftlich weltweit wichtig und eben auch ein beliebtes Urlaubsland geworden ist. Wie dieses Land heute aber auch die Zeit der Roten Khmer, naja, beinahe ein bisschen umgeht. Diese Zeit der Roten Khmer, die vor 40 Jahren endete. Eine Stunde History hier. Reden wir drüber mit unserem Korrespondenten für Südostasien, mit Holger Senzel. Hi Holger.
Hallo.
Spricht in Kambodscha heute irgendwer, irgendwann, irgendwo noch über die Roten Khmer?
Es ist das Thema, was allgemein präsent ist. Es wird nicht gerne gesprochen, was daran liegt, dass die Opfer von damals und die Täter ja Tür an Tür zusammenleben. Also diejenigen, die gefoltert haben, die misshandelt haben, die getötet haben, die sind die Nachbarn derjenigen, die gelitten haben in diesen Lagern. Aber dass es noch eine Rolle spielt im Alltag, das sieht man allein daran, dass das Durchschnittsalter in Kambodscha 21 Jahre alt ist. Es fehlt eine ganze Generation. Und das ist auch das große Problem dieses Landes, auch wirtschaftlich auf die Beine zu kommen. Pol Pot und die Roten Khmer haben ja alle, die intellektuell waren oder bürgerlich, selbst eine Brille trugen, also alle Akademiker, Ärzte, Ingenieure, Lehrer, die kamen in Lager und wurden größtenteils ermordet für diese Vision eines Agrarkommunismus. Und das heißt, es fehlt eine ganze Generation der heute 40- bis 60-Jährigen von Ingenieuren, von Akademikern. Und das macht diesem Land natürlich zu schaffen.
Wenn eine ganze Generation fehlt, wie du sagst, Holger, wie wird denn diese Zeit eigentlich dann auch in Kambodscha beurteilt? Das kann ja eigentlich als nichts anderes als eine riesige Katastrophe gelten.
Das ist es auch. Es ist eine riesige Katastrophe. Als die wird es auch gesehen. Es gibt ja auch Gedenkstätten überall. Es gibt die Stupas, in denen die Schädel aufgestellt werden. Es gab auch die öffentlichen Prozesse gegen die Roten Khmer, die so nach dem Vorbild der jugoslawischen Tribunale stattfanden. Erst kürzlich wurden zum ersten Mal zwei der Beteiligten an den Massenmorden der Roten Khmer verurteilt. Nicht nur wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern auch wegen Genozids, wegen Völkermord. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Überlebenden, für die Opfer. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Regierung von Hun Sen, der selbst mal ein Roter Khmer-General war, das ist ja das Problem, dass sozusagen die Nachfahren dieser Roten Khmer heute das Land regieren. Es ist eine kommunistische Einparteienregierung, die das eher widerwillig zugelassen haben. Aber ich denke, sie hatten keine Möglichkeit, keine andere. Denn man muss sich vorstellen, 2,2 Millionen Opfer möglicherweise. Das heißt, ein Drittel des gesamten Volkes sind damals ausgerottet worden.
Ich habe von Freunden gehört, die in Kambodscha waren, dass die Killing Fields, von denen wir heute schon mal gehört haben, die eben bei dieser Auslöschung der Bevölkerung auch eine wichtige, unrühmliche Rolle gespielt haben, dass diese Killing Fields regelrechte Touristenmagnete geworden sind. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ich war auch schon da und es nimmt den Schrecken nicht weg. Natürlich ist es seltsam, dass da heute Coca-Cola-Buden und Imbiss stehen, aber zu sehen, was dort passiert ist, dass dort es diesen Exekutionsbaum gab, an dem die Schergen Pol Pots Kinder mit dem Kopf gegen den Baum zerschmettert haben, um Munition zu sparen, dass dort Menschen wochenlang mit Fesseln um die Füße in düsteren Kellern lagen und diese Fotos. Also es sind Wände voller Schwarz-Weiß-Fotos von Menschen, die dort ermordet worden, die dort auch fotografiert wurden nach ihrer Inhaftierung, denen man den Schrecken ansieht und die Fassungslosigkeit, die Verzweiflung, die Resignation noch anzieht, als sie dort fotografiert wurden. Also das sind Eindrücke, die lassen, auch wenn sie Touristenmagnete sind, aber die lassen, glaube ich, keinen los.
Eine letzte Frage noch zum Ende unserer Sendung heute. Ganz wichtig, Holger, gibt es die Roten Khmer eigentlich noch? Irgendwie im Untergrund, irgendwo als Splitterpartei, gibt es sie noch?
Es gibt sie nicht im Untergrund, aber wie gesagt, der Präsident Kambodschas ist ein ehemaliger Roter Khmer-Kämpfer, Hun Sen, und dieses Land ja auch wirklich eine Diktatur, in der die Meinungsfreiheit unterdrückt wird. Aber ansonsten nein, es gibt die Roten Khmer nicht mehr.
Holger Senzel, unser Korrespondent für Südostasien in einer Stunde History. Danke dir, Holger.
Da nicht für, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Kambodscha 2019 wird heute nicht mehr von einer massenmordenden Bande wie den Roten Khmer regiert. Das stimmt. Aber sogar der Präsident des Landes, wie wir eben gelernt haben, hat eine Rote Khmer-Vergangenheit. 40 Jahre nach der Befreiung Kambodschas. Eine Stunde History. Das heißt, Matthias, die Kambodschaner haben immer noch irgendwie mit dieser Zeit zu knapsen.
Also zumindest hat es nach außen so den Anschein. Erst 2007, das muss man sich mal vorstellen, begann eine intensive Aufarbeitung der Verbrechen der Roten Khmer. Aber diese Verfahren gerieten in ähnliche Schwierigkeiten wie die Verfahren in Deutschland gegen NS-Verbrecher oder eben Personen, die an einer wichtigen Stelle des Nazi-Staates mitgewirkt hatten, ohne sich direkt die Hände schmutzig zu machen. Das war und ist genauso belastend wie die Erkenntnisse über die Killing Fields, in denen mehr als 100.000 Kambodschaner ihr Leben lassen mussten, weil sie gegen die Roten Khmer eingestellt waren oder weil man ihnen das einfach unterstellt hat. Damit fertig zu werden und es in die Geschichte des eigenen Landes zu integrieren, ist nicht einfach und das wissen wir Deutschen aus eigener Erfahrung wirklich nur zu gut.
Das stimmt wohl. Trotzdem ist Kambodscha dabei, kann man ja auch feststellen, wirtschaftlich sehr schnell zu wachsen, vielleicht zu einem sehr hohen Preis, wenn man sich mal diese riesigen Näherinnenfabriken in Kambodscha anguckt. Trotzdem wirtschaftlicher Aufschwung und das Land öffnet sich ja auch für die vielen, vielen Touristen, die nach Kambodscha kommen. Also es geht zumindest wirtschaftlich bergauf.
Ja, das stimmt. Wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, dann stimmt das ganz zweifellos. Die Bevölkerungszahl wächst stetig. Derzeit sind es gut 16 Millionen. 1990 waren es knapp 9 Millionen. Im gleichen Zeitraum ist die Kindersterblichkeit von 120 pro 1000 Geburten auf unter 40 zurückgegangen. Das sind natürlich Indikatoren für ein verbessertes Gesundheitssystem und für bessere Lebensbedingungen, die man auch an einer ständig steigenden Lebenserwartung ablesen kann. Das heißt aber natürlich nicht, dass in Kambodscha alles zum Besten bestellt ist, aber im Vergleich zur Zeit des Regimes der Roten Khmer liegen Welten zwischen 1979 und 2019.
Und ganz am Anfang, Matthias, hast du uns ja von der schon jahrtausendealten Khmer-Kultur Kambodschas erzählt, ne? Gibt es die immer noch, trotz dieser Verbindung mit den Roten Khmer?
Also sie hat von ihrem Stellenwert nichts eingebüßt. Den Kambodschanern dient der Khmer-Kult als Identifikation, kann man sagen, oder als Richtschnur für Patriotismus und nationale Identität. Die Tempelanlagen werden gepflegt und sie dienen natürlich auch als Tourismusmagnet. Daran hat der Terror der Roten Khmer nichts ändern können und ich kann nur sagen, zum Glück.
Am Ende waren die Roten Khmer, das wollen wir hier nochmal unterstreichen, Kommunisten. Eine besonders perverse Spielform des Kommunismus, das muss man auch sagen. Und um Kommunismus soll es nächste Woche dann hier auch nochmal gehen in eine Stunde History. Das war's für diese Ausgabe. Danke dir, Matthias. Nächste Woche wieder Kommunismus, dann allerdings hier in Deutschland und das verbunden mit einer tragischen Figur, nämlich mit Rosa Luxemburg. Vor 100 Jahren wurde sie in Berlin umgebracht. Markus Dichmann mein Name, macht's gut, bis dahin, euch eine schöne Woche.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.